Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 36. Wer bin ich? Von Bas Kast aus Stern Nummer 39 vom 17.09.2020. Gelesen von Matthias Beger. Formen Gene unseren Charakter oder können wir selbst bestimmen, wer wir sein wollen? Bestsellerautor Bas Kast über die schwierige Suche nach dem wahren Selbst. Ich bin kein Ernährungsguru. Seitdem ich vor 2,5 Jahren das Buch »Der Ernährungskompass« veröffentlicht habe, gelte ich, wo immer ich hinkomme, als Ernährungsberater, Ernährungsfreak oder sogar, besonders peinlich, zumal ich ja noch gar nicht so alt bin, als Ernährungspapst. Einerseits sollte ich mich darüber nicht wundern. Der Ernährungskompass ist mein mit Abstand erfolgreichstes Buch. Letztes Jahr wurde es zum meistverkauften Sachbuch in Deutschland. Kann ich mich darüber denn gar nicht freuen? Klar kann ich das. Gerade anfangs war ich begeistert über die Aufmerksamkeit, die ich mit dem Buch erfuhr. Bis sich etwas änderte. Bis ich spürte, das bin nicht ich. Ich bin einfach nicht jemand, der den ganzen Tag nur Blaubeeren und Brokkoli im Kopf hat. Aber wer oder was bin ich dann? Diese Frage hat mich in den vergangenen Jahren zunehmend umgetrieben. Nicht nur, ja nicht einmal in erster Linie meinetwegen. Vor allem als Vater von 3 kleinen Söhnen fasziniert mich, wie ein Mensch im Laufe seines Lebens zu demjenigen wird, der er ist. Wie kommen unsere Talente zum Vorschein? Wie entwickelt sich eine Charaktereigenschaft, eine Persönlichkeit? Und welche Rolle spiele ich als Vater dabei? Aus diesem Interesse heraus entstand mein neues Buch, ein Roman, der in diesen Tagen erscheint und der um die Frage der Selbstfindung kreist. Wer bin ich? Was ist unser wahres Ich? Und wenn ja, wie findet man es? Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit diesen Fragen. Angefangen mit der Psychologie über die Hirnforschung bis hin zur Genetik, versuchen Forscher zu entschlüsseln, wie wir werden, wer wir sind. Was haben sie über unsere Selbstwerdung herausgefunden? Für den Stern bin ich dieser Thematik nachgegangen und musste dabei vom Schriftsteller zu meinem früheren Ich als Wissenschaftsjournalist zurückkehren. Ein faszinierender Ausflug, wie ich entdeckte. Einige der Forschungsbefunde widerlegen so manch lieb gewordene Vorstellung, die wir über uns selbst hegen. Zugleich können uns die Erkenntnisse helfen, unser eigenes Ich klarer zu sehen und zu verstehen, warum wir uns zuweilen selbst ein so unergründliches Rätsel sind. Einer der Forscher, die sich ihr Berufsleben lang mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben, ist der amerikanische Verhaltensgenetiker Robert Plowman. Plowman, 72, lehrt am angesehenen King's College in London. Er zählt zu den profiliertesten Kennern seines Fachs. Seine über Jahrzehnte gesammelten Erkenntnisse hat der Genetiker in einem Buch namens »Blueprint – How DNA Makes Us Who We Are« zusammengefasst. Ungefähr »Blaupause, wie unsere DNA uns zu jenen Menschen macht, die wir sind«. Plowman ist ein charmanter Herr mit kurzem grauem Bart und kurzem grauem Haar. Seine freundliche, geradezu sanfte Stimme steht in krassem Kontrast zu seinen pointierten, um nicht zu sagen radikal provozierenden Aussagen. Das Elternhaus, behauptet Plowman zum Beispiel, hat keinen systematischen Effekt darauf, wie sie als Person werden. Überhaupt stellt sich vieles, was wir lange für Umwelteinflüsse gehalten haben, als verborgener genetischer Einfluss heraus. Skeptisch erzähle ich Plowman in einem Zoom-Gespräch, dass ich seit meiner Jugend davon geträumt habe, Autor zu werden, weil ich meinen Vater ständig lesend oder schreibend erlebte. Da fragt mich der Genetiker, ob ich denn Geschwister habe und ob diese etwa auch Schriftsteller geworden seien. Tatsächlich habe ich eine Schwester, die Malerin werden wollte und auf die Kunsthochschule ging. Und nein, soviel ich weiß, hatte sie nie auch nur den geringsten Wunsch, ein Buch zu schreiben. »Sehen Sie«, sagt Plowman, »die Neigung zum Schreiben lag vermutlich längst in Ihnen. Im Gegensatz zu Ihrer Schwester nahm sie den Vater als Bücherwurm wahr. Hätte man sie bei ihrer Geburt im Krankenhaus vertauscht und sie wären in einer fremden Familie aufgewachsen, dann würden sie mir heute womöglich berichten, wie einst ein lesebegeisterter Lehrer oder die zufällige Begegnung mit einem charismatischen Schriftsteller sie zum Schreiben bewogen hat. Laut Plowman wäre ich auch ohne meine elterliche Erziehung so ziemlich derjenige geworden, der ich heute bin. Ein Autor, der zwar auch mal ein Buch über Ernährung geschrieben hat, sich aber vor allem im Schreiben selbst zu Hause fühlt. Im Kern werden wir das, was unsere Gene uns zuflüstern. Unplausibel? Überzogen? Überschätzt hier ein Genetiker die Rolle seines Studiengegenstands, der Gene nämlich? Mag sein einerseits. Andererseits häufen sich die Daten, die wenigstens ein Stück weit für Plowmans Deutung sprechen. Zum Beispiel nehmen wir intuitiv an, dass Kinder von geschiedenen Eltern sich später auch selbst häufiger scheiden lassen, weil sie sich dieses Verhalten von ihren Eltern abgeguckt haben. Studien legen jedoch etwas anderes nahe. So stellten schwedische Forscher in einer Untersuchung an 20.000 adoptierten Menschen fest, dass die Neigung zur Scheidung überwiegend genetisch verankert ist. Ob man sich vom Ehepartner trennt, hängt demnach stärker davon ab, ob sich die leibliche Mutter getrennt hat, und nicht so sehr von einer eventuellen Scheidung der Adoptiveltern. Jede untersuchte Persönlichkeitseigenschaft hat eine substanzielle erbliche Komponente, sagt Plowman. Dazu gehörten oft auch Dinge, die uns auf den ersten Blick eher als Zufallseinflüsse erscheinen. Beispiel: Nicht bloß unser eigener Charakter, nein, auch die Persönlichkeitseigenschaften unserer Jugendfreunde erweisen sich als in hohem Maße erblich. Die Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen, wohl aber die Freunde. Womit wir bei Plowmans zentralem Grundsatz wären: Die Umwelt ist nicht etwas, das uns passiert, etwas, das uns passiv zustößt. Vielmehr wählen wir, wo immer das möglich ist, aktiv jene Umwelten, die zu unseren genetischen Vorlieben passen. Sogar die Umwelt bekommt damit noch, wenn man so will, eine genetische Dimension. Es ist, als würden die Gene in uns jenen Nährboden draußen suchen, der sie am besten zur Geltung kommen lässt. Plowman erläutert das an seinen 6 Enkelkindern. Einem der Mädchen könne er den ganzen Tag vorlesen, und sie habe immer noch nicht genug davon. Bei einem der Jungs dagegen käme ihm ein solcher Vorlesemarathon schon fast wie Kindesmissbrauch vor. Der Junge will viel lieber rumtoben. Erziehung ist aus meiner Sicht eine Reaktion auf die genetische Veranlagung der Kinder, sagt Plowman. Später wird die Enkelin vielleicht Literatur studieren und so ihre Veranlagung weiter entfalten. Auf diese Weise wächst ein Mensch zunehmend in seine Gene hinein, wie es Plowman formuliert. Wir werden im Laufe des Lebens mehr und mehr zu jener Person, die wir vom genetischen Kern unseres Wesens her sind. Das klingt fast, als würde man automatisch werden, wer man ist. Aber was ist, wenn die Eltern nicht auf unsere Neigungen reagieren, sie sogar verleugnen? Wenn es uns nicht gelingt, jene Umwelten zu finden, die unser Ich zur Entfaltung bringen? Denn wenn man sich selbst finden kann, dann müsste man sich umgekehrt auch verfehlen können. Oder wie es der Schriftsteller Oeden von Horvath einst ausdrückte: Ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Doch wie ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch nicht zu demjenigen wird, der er ist? Fragen, die in die Psychologie und Hirnforschung führen. Und diese beiden Forschungsdisziplinen haben dazu über die Jahre auch eine recht klare Vorstellung entwickelt. Das, was wir unser Ich nennen, besitzt in Wahrheit zwei Seiten, eine bewusste und eine unbewusste. Die beiden Seiten unserer Persönlichkeit finden im Idealfall zueinander, das aber tun sie lange nicht immer. Grob vereinfacht skizziert ist das bewusste Ich in der linken Gehirnhälfte lokalisiert und kann sprechen. Dieses sprechende Ich könnte man als konstruiertes Bild beschreiben, das wir im Laufe unseres Lebens von uns selbst erschaffen haben. Daneben gibt es noch jenes zweite Ich, das, nicht ausschließlich, aber in großen Teilen, in der rechten Hirnhälfte angesiedelt ist, nicht sprechen kann und zu dem wir somit auch höchstens einen indirekten Zugang haben. Dieses Ich sagt nicht ich, sondern tut ich. Der entscheidende Punkt dabei ist: Die zwei Seiten unserer Persönlichkeit führen eine Art Parallelleben. Eine Fallgeschichte aus der Hirnforschung offenbart dies auf spektakuläre Weise. Die zwei Hemisphären unseres Gehirns stehen normalerweise über eine Hirnstruktur, auch als Balken bezeichnet, in ständiger Verbindung. Bei einer Epilepsie, die ihren Ursprung in einer der beiden Hirnhälften nimmt, hat man diesen Balken früher mitunter chirurgisch durchtrennt, um die epileptischen Anfälle fortan wenigstens auf eine Gehirnhälfte zu beschränken. Man nennt diese Patienten Split-Brain-Patienten. Einer dieser Patienten war ein 15-jähriger Junge namens Paul, den die US-Neurowissenschaftler Michael Gassagna und Joseph Ledoux näher untersucht haben. Paul hatte den Forschern gegenüber wiederholt verkündet, er wolle später einmal technischer Zeichner werden. Da nur die linke Gehirnhälfte sprechen kann, war diese bewusste Berufsvorstellung eine, die Pauls linkes Hirn hervorbrachte. Durch ein paar Tricks gelang es den Forschern bei Paul, auch die rechte Gehirnhälfte nach ihrem Jobwunsch zu fragen. Weil ja das rechte Hirn nicht sprechen kann, forderten die Forscher Paul auf, die Antwort mit Hilfe von Scrabble-Buchstaben zu legen, wozu die ansonsten so stumme Hemisphäre offenbar in der Lage war. Denn zur großen Verblüffung legte Pauls linke Hand, die in einer nervlichen Überkreuzung bei uns allen von der rechten Gehirnhälfte gesteuert wird, das Wort Rennfahrer. Die Forscher hatten damit die schweigsame rechte Gehirnhälfte zum Reden gebracht und entdeckt, dass diese einen ganz anderen Berufswunsch hatte als die sprechende linke Hirnhälfte. Kurz gesagt, in Pauls Gehirn stecken zwei Seelen und nur eine kann sich klar artikulieren. Die andere agiert im Verborgenen. Pauls Geschichte wirft die Frage auf, ob nicht in jedem von uns ein stummes, unbewusstes Ich schlummern könnte, das etwas völlig anderes im Sinn hat als unser sprechendes, bewusstes Selbst. Bin ich in Wahrheit zwei Ichs, von denen bloß eins sagen kann, was es will, während das andere ein Leben lang unerkannt und damit ungelebt bleibt? Oder gibt es Wege, sich dem verborgenen Ich in uns zu nähern? Besuch an der Universität Erlangen, Lehrstuhl für allgemeine Psychologie. Ein unscheinbares ehemaliges Bankgebäude. Im dritten Stock befinden sich die Laborräume des renommierten Motivationspsychologen Oliver Schultheiß. Am Ende eines langen Flurs mit blauem Linoleum in Raum 206 setzt mich der 52-jährige Schultheiß an einen Computer. Mir gegenüber, an einem Whiteboard, hängt ein Schaubild des Gehirns mit seinen zwei mysteriösen Hälften. Auf Knopfdruck erscheinen auf dem Computerbildschirm Quadrate unterschiedlicher Farbe: blau, rot, gelb. Schultheiß, ein heiterer, jung gebliebener Forscher, der viel lacht, fordert mich dazu auf, so schnell wie möglich die Farben zu benennen. Dazwischen tauchen auch immer wieder Farbwörter in schwarzer Schrift auf: blau, rot, gelb. In den Fällen soll ich einfach nur das Wort lesen. Insgesamt keine allzu anspruchsvolle Aufgabe. Und damit will der Wissenschaftler meinem unbewussten Ich auf die Schliche kommen? Als ich fertig bin, fragt der Forscher, ob mir etwas aufgefallen sei. Nichts eigentlich, sage ich, außer dass es mir eine Spur leichter fiel, die Wörter zu lesen, im Vergleich zur Nennung der Farbquadrate. So geht es den meisten von uns, sagt Schultheiß. Wir brauchen etwas länger bei den Farben, weil wir in diesem Fall etwas Nichtsprachliches erst einmal in Sprache übersetzen müssen. Es gäbe allerdings auch Menschen, bei denen sich kaum ein Geschwindigkeitsunterschied zwischen beiden Aufgaben zeige. Es ist, als bereite es diesen Menschen weniger Mühe, nichtsprachliche Eindrücke, wie zum Beispiel Farben, aber vermutlich auch andere nonverbale Erlebnisse wie Gefühle in Sprache zu fassen. Wie Oliver Schultheiß und sein Team herausgefunden haben, befinden sich bei diesen Menschen unbewusstes und bewusstes Ich mehr im Einklang. Es gelingt ihnen, die nichtsprachlichen Vorlieben und Wünsche der rechten Hirnhälfte besser in die Sprache der linken Gehirnhälfte zu übersetzen. Und umgekehrt. Wenn Experimentalpsychologen die Persönlichkeit zu ergründen versuchen, dann rücken sie ihren Versuchskaninchen klassischerweise mit einer Batterie von Fragebögen zu Leibe. Die Antworten stammen dabei allesamt vom bewussten, sprachlich dominanten Ich. Anders gesagt, ein Fragebogen klopft nur die selbst zugeschriebenen Charaktereigenschaften unserer linken Gehirnhälfte ab. Das gesamte Unbewusste bleibt stumm. Ihm lässt sich mit einem Fragebogen nicht beikommen. Stattdessen äußert sich die unbewusste rechte Gehirnhälfte in Gefühlen, in Bildern und Fantasien und Träumen. Um auch diese Seite unseres Ich zu erforschen, legen Oliver Schultheiß und seine Kollegen ihren Testpersonen mehrdeutige Bilder vor. Zum Beispiel zwei Personen, die sich zu unterhalten scheinen. Die Aufgabe besteht darin, spontane Geschichten zu diesen Bildern zu generieren, zu fantasieren, was das Zeug hält. Indem er die Fantasiegeschichten systematisch analysiert, versucht der Psychologe Schultheiß, die verborgenen Motive des Unbewussten ans Tageslicht zu bringen. was zunächst fast etwas unwissenschaftlich anmuten mag, hat einige frappierende Vorzüge. Teilweise lässt sich das Verhalten einer Person mit Hilfe dieser Bildergeschichten besser vorhersagen als mit dem vermeintlich präziseren Fragebogen. Damit ist für Schultheiß und seine Kollegen klar, dass sie eine wesentliche, wenn auch eher unbewusste Seite unserer Persönlichkeit erfassen. Und ihre Befunde haben ergeben, je mehr die Neigungen des bewussten Ich erfasst über einen Fragebogen, mit denen des unbewussten Ich erfasst mit dem Bildertest im Einklang liegen, desto glücklicher, desto erfüllter ist der Mensch. Beide Seiten unserer Persönlichkeit leben in Harmonie. Umgekehrt kann es sein, dass die linke Gehirnhälfte ein Lebensziel ins Auge gefasst hat, das womöglich zwar gesellschaftlich angesehen ist oder das die Eltern gutheißen, das aber den unbewussten Motiven der rechten Gehirnhälfte überhaupt nicht passt, sagt Schultheiß. Wenn die Prozesse und damit die Vorstellungen und Wünsche beider Hirnhälften nicht genügend integriert sind, ist das natürlich nicht gerade ein Rezept für persönliches Wohlbefinden. Dann fallen für gewöhnlich die sprachlosen Wünsche der rechten Gehirnhälfte flach und man lebt das einseitige Leben der linken Gehirnhälfte. Ein essentieller Teil unserer Persönlichkeit wird nicht ausgelebt. Man lebt an sich selbst vorbei. Das kann Schultheiß zufolge, im Gegensatz zum Genetiker Plowman hält der Psychologe den elterlichen Einfluss auf unsere Persönlichkeit sehr wohl für bedeutsam, beispielsweise dann passieren, wenn ein unterdrückender Erziehungsstil dazu führt, dass wir den Kontakt mit dem, was wir im Innersten fühlen, jedoch nicht in rationaler Sprache zum Ausdruck bringen können, verlieren. Oder wir verfolgen ein lukratives Berufsziel, obwohl uns die Praxiserfahrung fehlt, die insbesondere die rechte Gehirnhälfte braucht, um beurteilen zu können, ob ihr die Sache liegt. Ein junger Mensch etwa ergreift ein Jura- oder Anwaltsstudium, ohne sich den späteren Beruf als Jurist oder Anwalt in konkreten Alltagsbildern ausgemalt zu haben. Die rechte Gehirnhälfte benötigt diese Bilder, um spüren zu können, ob die Tätigkeit ihren Neigungen entspricht, sagt Schultheiß. Deshalb ist der Austausch- und Integrationsprozess zwischen bewusstem und unbewusstem Ich so wichtig. Bei den großen Zielen des Lebens sollte man sich eine Auszeit nehmen und die Sache auf Basis echter Erfahrung durchspielen. Nicht bloß rein rational überlegen, sondern bildhaft vor Augen führen. Wie fühlt sich das für mich an? Unter Umständen liegen die beiden Ichs zeitlebens im Clinch, finden nie zueinander. Man ist immer wieder hin und her gerissen, fühlt sich nur selten ganz wohl in seiner Haut. Wer meint, in dieser Situation würde es reichen, einfach hin und wieder in den Spiegel zu sehen und sich selbst zu fragen, was man denn nun wirklich will, der täuscht sich. Denn die Vorschläge, die man so erhält, sind ein Exklusivprodukt der bewussten, sprechenden linken Hirnhälfte. Um diesem vorlauten, linkshemisphärischen Ich ein Schnippchen zu schlagen, nützt immer weiteres in sich gehen wenig. Vielversprechender könnte da der umgekehrte Weg sein. Man schaut sich das eigene Verhalten von außen wie ein fremder Beobachter an und umgeht dabei kurzerhand die Deutungswut der linken Hirnhälfte. Es gilt also, gewissermaßen zu einem Biografen des eigenen Lebens zu werden. Eventuell kann man in einem Tagebuch Ereignisse des Alltags protokollieren und dabei notieren, wie man sich bei welchem Erlebnis gefühlt hat. Ein nüchterner Blick auf diese Notizen offenbart dann womöglich eine Diskrepanz zwischen dem Selbstbild und dem, was man auf unbewusster Ebene mag oder nicht mag. Manch einer zum Beispiel hält sich vielleicht für introvertiert, stellt aber fest, dass er oder sie in sozialen Situationen immer wieder aufblüht. Das Selbstbild der linken Hirnhälfte stimmt offensichtlich nicht mit dem unbewussten, stummen Ich überein, das eigentlich so stumm gar nicht ist, sondern sich im spontanen Verhalten äußert. Erkenne dich selbst, so lautete einst das Lebensideal der antiken Philosophie. Wer es schafft, sein bewusstes Selbstbild in Einklang mit seinem unbewussten Ich zu bringen, der darf nicht lediglich mit mehr Lebensfreude rechnen. Erst in deiner Nische, dort, wo sich dein Ich frei entfalten kann, macht es Lust, zu lernen und sich Fähigkeiten anzueignen, sagt der Psychologe Schultheiß. Du wächst und hast die Chance, ganz du selbst zu werden.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242 blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.